Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute kann ich mir eine längere Vorrede sparen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn meine Gäste sind fast jedem in dieser Stadt bekannt. Achim Exner, Oberbürgermeister von 1985 bis 1997, und Helge von der Heide, ZDF-Kollegin und einige Jahre Moderatorin bei Radio Rheinwelle. Warum wir uns heute hier treffen, hat einen besonderen Grund. Achim Exner ist gerade 80 geworden und schließt zum Jahresende also gleich sein Rathaus in Biebrich und damit auch den Kulturclub Blauer Salon. Was dazu zu sagen ist, werden Sie in der nächsten Stunde hören. Guten Abend, Achim. Guten Abend, Helge.
Guten Abend, Jutta.
Guten Abend, Jutta.
Achim, du bist der Erfinder, Begründer, Chef und Motor dieses politischen und kulturellen Begegnungsortes. Und Helge ist deine unbeirrbare Mitstreiterin seit der Gründung 2003. Kann man eure Rollen so bezeichnen?
Stimmt.
Stimmt, ja. Meine Rolle, das ist schwierig zu beschreiben. Wenn es ganz schnell gehen muss, dann sage ich immer, ich bin das Mädchen für alles. Oder die Frau für alles.
Achim hat gestern bei der Weihnachtsfeier gesagt, Helge sagt, wo es lang geht. Fühlst du dich da verstanden?
Das stimmt nur bedingt. Also ich glaube, ich bin diejenige, die ihm, obwohl ich ja nicht im Vorstand bin, ich bin ja freiwillig da, wirklich. Obwohl ich keine Funktion festgelegt auf dem Papier oder so habe, erlaube ich mir schon hin und wieder mal Tacheles zu reden. Und ich glaube, dass ich dann aber auch oft für die anderen spreche, weil die trauen sich nämlich manchmal nicht, ne? Wie das so ist, dem ersten Vorsitzenden was zu sagen, was vielleicht falsch ist, aber vielleicht, also dafür bin ich gut genug.
Und Achim?
Und ich traue mich nicht, der Helge zu widersprechen. Ja, insofern kommen wir relativ gut miteinander aus, weil jeder sein Ding macht und wir machen ja, haben ja alles eigentlich immer zusammen gemacht. Und das ist jetzt sind wir erwachsen geworden. Also wenn man ganz weit zurückgeht, war ja 21 Jahre der Zeitpunkt, wo jemand mündig war. Und jetzt ist unser Club mündig geworden und wir haben beschlossen, nachdem wir die 80 überschritten haben, das zu beenden.
Okay.
Hinterlassen natürlich immer noch Spuren. Eine der Spuren führt ja hier ins Studio, weil ja unsere liebe Jutta auch weiterhin eine blaue Stunde hier haben wird. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir ab und zu noch Anlass geben, in der blauen Stunde darüber zu berichten, auch wenn es den Club nicht mehr gibt.
Ich hoffe auch. Am 1. Dezember bist du 80 geworden und wurdest in deinem Rathaus befeiert. Gestern gab es die ultimative Weihnachtsfeier des Blauen Salon. Wie ist denn eure Gefühlslage nach dieser Sause?
Also, noch ist alles völlig normal, bei mir jedenfalls. Also die Traurigkeit ist noch nicht ausgebrochen, aber sie wird wahrscheinlich kommen, wenn ich den Schlüssel für Achims Rathaus abgebe, wo ich immer auftauchen konnte, wann immer ich Lust hatte oder wenn irgendwas zu besprechen war oder ein Meeting, dann ist man halt in sein, auch Büro, war ja nicht nur Rathaus und Ausstellungsfläche, es war auch ein schlichtes Büro und das fehlt halt, ich denke auch, es wird fehlen. Und vielleicht finden wir irgendwo einen Ort, wo ein Stuhl steht und ein Tisch und ein Kühlschrank, dass man das auch noch außerhalb seiner Wohnung nutzen kann.
Also mir wird das Büro nicht fehlen, sage ich hier ganz offen, weil das habe ich jetzt 23 Jahre gemacht, mit einer kurzen Unterbrechung. Ich freue mich, dass ich das Schriftliche, den schriftlichen Kram, die Aktenordner, die Verwaltung, alles, was dazugehört, Schlüsselübergabe, Türen aufmachen, Türen zumachen, sagen, ja, ich kümmere mich drum, ja, ich weiß, der Herr Exner ist nicht da, ich sage ihm aber Bescheid, dass sie hier waren und so weiter und so weiter. Mal abgesehen von den Inhalten. Ich bin ja dazu gestoßen, weil mich die Inhalte auch besonders interessiert haben. Du konntest was machen. Die ganzen Veranstaltungen, die wir gemacht haben über die Jahre, von den Ausstellungen bis zu Sommerfesten auf der Redbergsau, aber dazu kommen wir wahrscheinlich
dazu
gleich noch.
Dazu kommen wir in aller Ausführlichkeit.
Ja. Jetzt also geht's mir, erst um ich bin mit gestern mit einem weinenden und einem lachenden Auge nach Hause gegangen und habe schon sehr viel Wehmut in meinem Herzen gehabt, weil man nie weiß, wann ich diese viele liebgewonnenen Leute, die ja zu meinen Freunden und Freundinnen geworden sind, ob ich sie wiedersehe, wann ich sie wiedersehe, ja, in unserem Alter, das haben wir in diesem Jahr ganz schmerzlich erfahren, haben uns relativ viele Menschen aus unserem Umfeld verlassen. Und davor habe ich eigentlich ein bisschen Angst. Ja.
Es gibt viel zu erzählen, viele Geschichten, viele Erinnerungen. Wir starten unseren Rückblick mit der Gründung von Achims Rathaus 2003. Der Raum wurde damals aus einem anderen Grund angemietet, nämlich als Wahlkampfbüro. Die Wahl wurde nicht gewonnen, aber das Büro wurde behalten und in der Folge zu Achims Rathaus umfunktioniert. Das war dann sehr erfolgreich.
Ja, ich hatte eigentlich von Anfang an das Achims Rathaus genannt, weil es nicht so eine platte Wahlveranstaltung werden sollte, sondern es war eigentlich von Anfang an auf Dauer festgelegt. Das heißt, ein Ort, wo Menschen, die ein Problem haben, das sie nicht alleine lösen können, zu uns kommen und wir versuchen, aus einer schwierigen Lage eine einfache zu machen. Und das ist ja in vielen Fällen auch gelungen.
Wer waren denn deine Klienten? Aus welchen Milieus kamen sie? Und bei welchen Problemen konntest du helfen? Kannst du das mal in gebotener Kürze zusammenfassen?
Also genau genommen kamen sie aus allen Milieus. Deutsche, Ausländer, Frauen, Männer, Kinder, Arbeitslose, Beschäftigungssuchende, Wohnungssuchende. Das ganze Programm eigentlich. Und viele kamen, nachdem sie vergeblich an anderer Stelle Hilfe gesucht hatten. Und es ist sogar vorgekommen, dass bei einem städtischen Amt, wo jemand ein Problem vorgetragen hat und sagte, ja, was soll ich denn noch machen? Und dann haben die gesagt, dann gehen Sie doch zum Achim ins Rathaus. Dem habe ich natürlich gleich wieder angerufen, dass hör mal zu, dafür wirst du bezahlt, die Lösung zu finden und nicht alles mir zu schicken. Aber es hat auch wenn es viel Arbeit war, es hat schon Spaß gemacht, aus kniffligen Situationen eine einfache Lösung zu finden.
Du konntest so agieren, weil du so gut in dieser Stadt vernetzt warst und so viele Menschen und Ämter und Institutionen auf dem Schirm hattest. Kann man sagen, du warst ein Genie der Kommunikation?
Na, zum Genie fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Aber ich war schon ziemlich gut, das stimmt. Aber es lag natürlich daran, ich kannte die Regeln und ich kannte diejenigen, die die Regeln anwenden. Und das waren ja in vielen Fällen ehemalige Kollegen von mir. Und dann hat manchmal ein Anruf gereicht, um zu sagen, hör mal zu, Schorsch Karl, ich glaube, das hast du irgendwie falsch entschieden oder falsch verstanden. Ich würde es eher so und so machen. Und und das hat in vielen, vielen Fällen geholfen. Wir haben mal so eine Statistik gemacht von allen, die bei uns vorgesprochen haben. 50% der Probleme haben wir komplett gelöst. Weitere 20% teilweise und 30% halt nicht. Es gibt Dinge, die kann man nicht lösen. Ja.
Und es waren ungefähr 5000 Menschen. Das ist ja eine stattliche Zahl.
Ja, es ging insbesondere in den ersten Jahren ging es bei uns zu wie bei einem guten Zahnarzt. Ja. Wartezimmer überfüllt. Mhm. Und wir waren ja alle auch noch deutlich jünger. Und es waren viele auch noch selber berufstätig Also viele Mitglieder des Blauen Salons waren noch berufstätig und man konnte deren Erfahrungen und deren Kontakte mitnutzen. Das hat sich jetzt alles ziemlich verändert. Und es war ja auch ein Teil deshalb so voll bei uns, weil eine entsprechende Stelle in der Stadt Wiesbaden, die ich ja eingerichtet hatte, also viele Wiesbadener kennen noch den Gunther Michler, das war meine rechte und linke Hand, wenn es darum ging, unkonventionell ein Problem zu lösen. Das gab es nicht mehr, denn der Gunther war viel zu früh verstorben. Und es hat lange gedauert, bis wieder eine adäquate Nachfolge gefunden werden kann. Mittlerweile gibt es wieder ein Bürgerbüro beim Oberbürgermeister. Und ich denke, die Menschen, die ein Problem haben, sind da auch gut aufgehoben.
Die Miete, die Nebenkosten etc. kosteten Geld. Deshalb hast du den Blauen Salon gegründet, um mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden die Rathausarbeit zu finanzieren. Und dafür wolltest du den Mitgliedern etwas bieten, in Anlehnung an die Salonkultur des 19. Jahrhunderts. Ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Du hättest ja auch einen ganz normalen Kulturverein gründen können. Warum hattest du dich irgendwann dann für die Salonkultur interessiert?
Fand ich einfach schön, ja. Und blau deshalb, weil ich wollte keinen roten Salon haben. Das klingt so parteilich einseitig. Heute wäre blau auch eher problematisch, glaube ich. Aber damals haben wir das Wort, die Farbe blau eigentlich nur deshalb genommen, weil wir hatten an unserem Büro einen blauen Baldachin.
Ja.
Wo drauf stand Achims Rathaus. Und dann habe ich gesagt, wenn das schon blau ist, dann nehmen wir auch noch blaue Gläser. Das hatten wir zur Einweihung auch blaue Gläser. Und wir haben serviert Curaçao. Das ist ja ein blauer Likör.
Und du wolltest gerne Salonlöwe werden, gib's zu.
Ja, ist ja auch was Schönes. wir hatten aber auch eine Salonlöwin.
Ja, natürlich. Helge Salonlöwin. Wir haben die erste blaue Stunde im November 2009 gemacht. Da ging es um die Ziele des Blauen Salon. Diese Ziele sind laut Satzung Förderung von Kunst und Kultur. Dein persönliches Ziel, vertraut machen mit den Schätzen, die es in dieser Stadt so gibt. Gleich befassen wir uns mit diesen Schätzen, zuvor aber Musik. In unserer Sendung zum 10. Jahrestag von Achims Rathaus war Juanca von der kubanischen Gruppe Coimbre zu Gast und brachte sein Loblied auf Wiesbaden mit. Wiesbaden, cha-cha-cha. Juanca wollte uns alle dazu bringen, im Cha-Cha-Cha-Rhythmus die Schönheiten unserer Stadt anzugucken. Habt ihr das mal versucht?
Die Schönheiten der Stadt anzugucken? Die mit zwei Beinen oder die gemauerten?
Das hat Juanca nicht gesungen. Also in diesem Wiesbaden-Cha-Cha-Cha sagt er ja, er geht zum Kurhaus und zum Theater und so weiter. Darauf habe ich mich bezogen, weil es ja ein Loblied auf Wiesbaden ist. Und insofern, diese Schönheiten, wo auch immer, das bleibt euch ja überlassen, was du schön findest in Wiesbaden. Die Frage ist, hast du dich diesen Schönheiten im Cha-Cha-Cha-Rhythmus genähert?
Ich bin ein miserabler Tänzer, was Helge genau weiß. Weil als wir uns kennengelernt haben, hat sie nachts um 2 gefragt, tanzen Sie eigentlich nicht? Das war in einer Diskothek. Da habe ich gesagt, nee, nur wenn ich betrunken bin. Und daraufhin hat sie 2 doppelte Wodka bestellt.
Lang ist es her.
Das ist lange her. 50
aber,
Jahre.
Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du, ob wir uns auch die Schönheiten Wiesbadens angeguckt haben?
Ja, im Cha-Cha-Rhythmus. Im Cha-Cha-Rhythmus, darum ging es mir.
Aha.
Zu den Schönheiten von Wiesbaden kommen wir etwas später. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber zuerst kommen wir zum Programm, nämlich, dass der Blaue Salon viel zu bieten hat. Wir fangen damit an, nicht alles auf einmal, Ausstellungen, Lesungen, Musikabende, Begegnungen mit Künstlern. Ja.
Und Reisen.
Bitte was?
Reisen.
Reisen, das kommt auch später. Ich habe das alles hier schön sortiert, damit wir nicht so durcheinander geraten. Also erstens Ausstellungen. Bitte sehr.
Ja, es war eigentlich unser Ziel, die Künstler der Region oder den Künstlern in der Region, auch denjenigen, die nicht so bekannt sind, eine Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit zu präsentieren und auf der anderen Seite den Besuchern eine Gelegenheit geben, Wiesbadener Künstler kennenzulernen. Und das ist, wenn ich mir genau betrachte, wir hatten insgesamt jetzt 61 Ausstellungen in diesen 21 Jahren und insgesamt über 70 Künstler. Wir hatten ja auch also Ausstellungen, denen mehrere Künstler gemeinsam ausgestellt haben. Und das war immer spannend, sowohl für die Künstler als auch für die Besucher. Und wir haben eigentlich bei jeder Ausstellungseröffnung auch noch die Gelegenheit gehabt, einen Wiesbadener Musiker zu präsentieren, sodass also bildende Künste und Musik eigentlich Hand in Hand sich bei uns präsentiert haben.
Ja, es war schon toll. Ich muss das nochmal wiederholen. 61 Ausstellungen mit über 70 Künstlern.
Ja, und Künstlerinnen.
Und Künstlerinnen, ja.
Ja, die Künstlerinnen waren fast sie waren in der Mehrzahl.
Gut, dann wissen wir das jetzt auch fürs Protokoll. Mhm. Zweitens Lesungen und Musikabende. Was fällt euch dazu ein?
Die Moosburg.
Ja.
Die Redbergsau. Also das sind die zwei, die mir sofort eben spontan eingefallen sind. In den ersten Jahren, da waren wir alle noch ein paar Tage jünger. Auch die Mitglieder haben alle mit angepackt. Da haben wir ein wunderbares Sommerfest gefeiert auf der Redbergsau. Da gibt's eine Galerie, das war der Aufhänger. Und gleichzeitig haben wir ein Grillfest veranstaltet für unsere Mitglieder und auch Gäste. Wir mussten natürlich alles per Boot darüber bringen. Grill und Tische, Stühle, Essen, Getränke. Und da haben alle Leute mit angepackt. Da hat uns sogar die Rettungs...
Das war ganz, ganz witzig.
Da war doch noch was mit den Rettungsleuten.
Ich meine, es wusste ja kein Mensch, dass es eine Galerie auf der Redbergsau gibt. Und die eigentlich auch nur mit dem Boot zu erreichen ist. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auch nur sonntags offen hat. Und ich hatte am Abend zuvor bei einem Wettbewerb, Gesangswettbewerb im Parkcafé in der Jury gesessen und habe dann die Sängerin, die da den Preis gewonnen hat, gefragt, ob sie nicht Lust hätte, am nächsten Morgen bei uns noch aufzutreten, weil wir hätten auch eine Reihe von Unternehmern dabei und die immer für ihre Firmenveranstaltungen jemanden brauchen, vielleicht ergibt sich da irgendetwas. Also die kamen dann auch mit Und es war ein wunderschöner Sommertag und es gab Musik und Lino, also die alten Wiesbadener wissen noch, wer Lino ist. Lino hatte normalerweise auf dem Mauritiusplatz den Grill
von Wolfgang Schott.
Ja, im Biergarten gemacht. Biergarten. Und an dem Sonntag war er bei uns zugange. Und es hat den Leuten so gut gefallen, dass ich Schwierigkeiten hatte, das zu beenden. Ich habe gesagt, ich habe euch gesagt, abends um 8 Uhr fährt das letzte Boot. Aber abends um 8 waren und auch nach 8 waren bestimmt noch 20, 25 Leute da. Und dann haben die mich gefragt, ja, wie und jetzt? Dann sage ich, naja, das letzte Boot ist weg. Ist ja ein schöner, warmer Sommerabend. Wir schlafen hier auf der Wiese. Das wird doch noch gehen, ja. Das war allgemeine Aufregung. Und ich bin ja Mitglied bei der DLRG, habe die Kollegen gefragt, ob sie eine Rettungsaktion starten könnten, was sie dann auch gemacht haben, haben uns also dann abgeholt und auf die andere Seite gebracht. Und ich habe natürlich kräftig gesammelt für die Kasse der DLRG. Und dann haben die auch noch den DLRG-Einsatz kennengelernt und die Musik und die Galerie. Und das war wieder mal eine wunderbare Veranstaltung.
Da kann man jetzt mal sehen an diesem sehr schönen Beispiel, wozu der Blaue Salon fähig gewesen ist.
Ein Beispiel, kann ich noch eins erwähnen?
Kurz bitte.
Kurz. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die die Erlaubnis vom hessischen Immobilienmanagement bekommen haben. Wir haben zweimal in der Moosburg eine Veranstaltung machen dürfen. Das war toll. Ganz großartig.
Achim sagt dreimal.
Mit Gespensternacht und Lesungen oder dreimal sogar. Aber außer uns noch nie jemand.
Toll. Begegnung mit Künstlern, welche fallen euch dazu ein?
Hein und Oss.
Ja, die sind...
Ganz spontan,
Hein und Oss. Aufgedreht in der Kirche, nicht?
Ja.
In der Hauptkirche.
Das ist eine der schönsten Lesungen.
Als
wir in Thüringen drüben waren. Oh Gott.
Landolf Scherzer.
Landolf Scherzer.
Ich hatte ihn auch in der Sendung.
Ja, kann jedem, der
Grenzgänger
Deutschland und deutsche Geschichte verstehen will, muss die beiden Bände von Landolf Scherzer, der erste und der zweite lesen. Ja.
Der war allerdings nicht in Wiesbaden. Ne?
Nein,
den haben wir in Thüringen getroffen.
Wir haben ihn heimgesucht.
Heimgesucht, da haben wir auch noch einen bedeutenden Sohn unserer Stadt.
Ja. Der wiederum einen Oscar gewonnen hat, Volker Schlöndorff.
Genau.
Den haben wir auch auf unseren Reisen diesmal nach Potsdam oder Babelsberg und hatten dann das Glück, dass der Volker uns nicht nur Babelsberg, also die Produktionsstätten, gezeigt hat, sondern hat uns dann auch in sein Haus eingeladen. Und wir haben ihn wiederum überrascht, weil wir noch zwei Gäste mitgebracht haben aus Berlin, nämlich Hans-Peter Wodarz und
Theo Gärtner.
Und Klaus-Theo Gärtner.
Klaus-Theo Gärtner.
Also, war eine runde Sache.
Das war klasse.
Die ja alle einen Bezug zu Wiesbaden haben. Auch Klaus-Theo hat ja lange hier gewohnt. Ja.
Einer, der im Blauen Salon aufgetreten ist, auch in der Blauen Stunde, war Pete Lancaster. Wiesbadener Bub, Großneffe von Django Reinhardt, beherrschte 11 Instrumente und war Fan von Ray Charles. Erinnerst du dich?
Aber wie? Ich habe den Pete kennengelernt. Da hat er in Mainz in der Studentenkneipe gespielt. Also das war vor 60 Jahren. Ja.
Und wir spielen einen Song von ihm. Halleluja, I love her so. Kann ich leider alles nur anspielen, weil wir nicht so viel Zeit zur Verfügung haben. Und eine blaue Stunde ist eben nur eine Stunde. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und den Gästen Achim Exner und Helge von der Heide. Und weiter geht's im Programm des Blauen Salon: Wiesbadens unbekannte Orte. Wie entstand die Idee dazu?
Die war eigentlich für mich relativ einfach, weil ich gemerkt habe, auch schon während meiner Amtszeit, dass es viele Dinge in der Stadt gibt, die Bürger überhaupt nicht kennen. Wo kommt unser Wasser her? Wo wird das gereinigt? Was passiert auf der Deponie? Und dann haben wir einfach bestimmte Veranstaltungen an diesen Orten gemacht. Zum Beispiel in der Wilhelmstraße gibt es den Einstieg in einen Kanal. Da geht man eine Wendeltreppe runter und der Kanal ist an der Stelle geschätzt von mir bestimmt 4-5 Meter hoch und mindestens genauso breit und fließt in normalen Zeiten wie ein Bach. Wenn es stark regnet, dann ist das der ganze Teil voll, steht voll unter Wasser und der fließt weiter Richtung Klärwerk. Und da gab es einen wunderbaren Mitarbeiter der Stadt Wiesbaden, der hat auch in seiner Pension dann immer diese Führung angeboten, die es leider, wie ich gehört habe, heute nicht mehr gibt. Und wir hatten es aber sehr hübsch gemacht. Ich habe einen Zitterspieler gesucht, gar nicht so einfach, und fand einen älteren Herrn in Mainz. Den haben wir engagiert, den haben wir unten in den Kanal reingesetzt und wir sind dann von oben runtergekommen und da hat er die Melodie vom dritten Mann gespielt. Ja? Weil das spielte ja auch teilweise in so einem Kanalsystem. Und beim ersten Mal war das schlecht, weil wir waren kaum unten, da hörte eine Sirene und wir mussten alle wieder raus, weil irgendwo in Rambach es geregnet hatte und ein Riesenschwall von Wasser uns versuchte, da wegzuspülen. Das haben wir nochmal wiederholt und dann war das schon sehr beeindruckend. Oder wenn man den Stollen, der sich befindet in der Nähe der Fassanerie, der Taunusstollen, wo Wiesbadener Trinkwasser gewonnen wird.
Ich will gerade noch sagen, wie dieser Kanal heißt, dieses unterirdische Wunderwerk, Salzbachkanal.
Richtig, die Salzbach.
Und das ist schade, wenn man da nicht mehr hin kann.
In Wiesbaden heißt nicht der Bach, sondern die Bach.
Die Bach. Das ist so schade, dass man das sich nicht angucken kann mehr.
Ja. Das finde ich ja auch aktuell verbesserungsbedürftig, sage ich mal. Es gibt überall Baustellen in der Stadt, insbesondere auf den Straßen mittlerweile. Die Bürger wären lange nicht so böse, wenn sie wüssten, warum die Baustellen da sind. Dann macht doch ein Schild, wie bei einem Gebäude, das gebaut wird, steht auch dran, hier entsteht ein viergeschossiges Bing-Plums-Haus. Schreibt dann, hier werden keine Leitungen verlegt für die Fernwärme, damit sie auch in Zukunft sicher das und das haben. Weiß kein Mensch. Jeder denkt, die machen das aus Bösartigkeit. Ist auch gar nicht der Fall. Sondern man muss dem Bürger zeigen, was mit seinen Steuern passiert, dann versteht er auch, warum er sie zahlen muss.
Zum Beispiel Kinderbauernhof in Dotzheim.
Ja. Es ist auch ein unbekannter Ort gewesen.
War auch ein unbekannter Ort. Den kannte kein Mensch. Ja. Also von uns jedenfalls nicht.
Also das war so verdienstvoll, diese unbekannten Orte, weil das für die Mitglieder fast alles neu war. Ja. Ich erinnere mich noch, Alter Friedhof war ich zuvor auch nicht gewesen.
Richtig, ja.
Das war wirklich toll.
Oder wir werden jetzt, wir haben doch noch eine Veranstaltung. Wir werden im Januar die Brückenschule besuchen und da weiß auch kein Mensch in Wiesbaden, was das ist.
Ich habe schon mit dem Vizeleiter der Brückenschule gesprochen. Wir machen eine Sendung, eine blaue Stunde und zwar schön. Im Juni oder Juli oder so. Ja, das ist schon fest verabredet.
Hervorragend.
Ja, das ist der Daniel Blei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor.
Und übrigens der Mann von Valentine Goldmann. Und Valentine Goldmann ist die Tochter von Achim Exner. Nur so weit zu den familiären, verwandtschaftlichen Verhältnissen.
Ja, und in diesem Monat kriege ich noch einen Enkel.
Ja, wir warten.
Wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen. Weiter im Text, als es keine unbekannten Orte mehr gab in Wiesbaden, zumindest nicht solche, die für die Salonmitglieder interessant gewesen wären, mussten neue Ideen ran, Reisen. Und wenn ich die Destinationen und Routen rekapituliere, Ostdeutschland, Straßburg und Europa, das Dreiländereck etwa, finde ich, Achim, du hast dir einen Bildungsauftrag gegeben.
Ja, das war teilweise für mich auch spannend, weil ich kannte eigentlich alle Orte, aber ich war in vielen lange nicht mehr da gewesen. Und dann spürt man auch Veränderungen. Also insbesondere zum Beispiel Görlitz oder Breslau, Das waren zwei Orte, die wir mit dem Blauen Salon besucht haben, genauso wie unsere Partnerstadt Gent und Brügge oder jetzt kürzlich erst Maastricht und Aachen. Wunderbar. Und wo waren wir denn noch überall? Ach ja,
wir waren in Thüringen, Frankenland,
in
wir
Thüringen, waren
in Thüringen, in Görlitz.
Und haben auf der Werra mit dem Floß gefahren.
Ja. In Potsdam, in Hamburg.
Und auch wieder Wiesbadener Musiker dabei gehabt. Also wir haben immer einen Bezug auch zu Wiesbaden gefunden.
Und immer Kultur, immer, und Natur. Wir sind immer auf einem Fluss gefahren.
Oft.
Oder sehr oft. Ja, das war alles toll. Und das habe ich nämlich gedacht, das sind wirklich alles Bildungsreisen gewesen, im besten Sinn. Das war ganz toll. Manche waren zum Beispiel das erste Mal im Osten und erinnern sich nachdrücklich daran. Welche Reisen waren denn für euch besonders nachhaltig? Also wenn ihr das jetzt spontan sagt, ja, das war wirklich die tollste Reise.
Schwierig.
Also für mich war das Beeindruckendste, das Treffen mit Landolf Scherzer. Da sind wir auch ein ganzes Stück an der ehemaligen Grenze lang gegangen, also mit einer Lesung verbunden. Das war, und dann haben wir auch noch verschiedene Wachtürme besucht, die also für die Touristen zugänglich waren. Also das war ein ganz starkes Erlebnis. Und dann haben wir, glaube ich, abends auch gefeiert, am Lagerfeuer. Wenn ich mich recht erinnere, bei ihm zu Hause.
Genau genommen war alles, was wir im Osten gemacht haben, eigentlich die eigentlichen Highlights.
Bei Landolf Scherzer waren wir oben auf seiner Hütte und dann sind wir Mitternacht oder so abgestiegen. Und ich muss es von mir erzählen, wenn es erlaubt ist. Ich habe mich sehr gegruselt vor der Dunkelheit, denn ich sehe bei Dunkelheit schlecht. Und keiner hatte irgendwelche Lampen dabei oder Licht. Ich bin mit dem Fahrer zuerst gegangen, weil ich dachte, der kennt sich aus. Und der hat mich am Händchen genommen und ich habe meine Angst verloren, weil ich habe ein Meer von Glühwürmchen gesehen.
Ja.
Und das ist das, woran ich mich erinnere.
Ja.
Das war schön.
Ja. Im Elsass waren wir auch.
Ja, Straßburg.
Straßburg.
Und dann haben wir eben die EU-Institutionen gesehen. Also es war immer verknüpft auch.
Ja, wir waren im Europäischen Parlament.
Mit Europa, ja. Und das war immer so besonders gut ausgesucht. Also habt ihr euch da immer besprochen? Habt ihr das gemeinsam entschieden? Oder wie kam das zustande,
die Auswahl? Alle. Mehr oder weniger.
Wir hatten ja oder haben auch heute noch einen Vorstand. Und wir haben natürlich immer darüber nachgedacht, was man machen könnte. Gut, es kamen viele Anregungen von mir, weil ich halt so viel kannte. Ja, ich kannte auch dann Leute. Für mich war es kein Problem, einen Europaabgeordneten zu finden oder den
Alexander Klar.
Ja, oder den in Hamburg, den Chef der dortigen Galerie. Ja. Also das Kunst.
Alexander Klar,
ja, der ja früher Museum. In Wiesbaden war.
Ja, ja.
Und
wir waren auch im Rathaus, Broster heißt der Kulturdezernent. Ne?
Ja. Und natürlich auch diese wahnsinnige Philharmonie in
Hamburg.
Ja, die Elfi ist schon höchst beeindruckend. Ja, und
in der Tat.
Was haben wir alles
immer
gesehen,
wenn ich jetzt Bilder von Hamburg sehe, in irgendeiner Fernsehsendung, sage ich, oh, da war ich schon.
Ja. Also die Mühe und die Plackerei im Vorfeld, die haben sich ja gelohnt, ne? Wenn man das alles so jetzt aufblättern kann. Eine der Partnerstädte ist, wo ihr auch oder wir gewesen sind, ich war da nicht mit dabei, ist deine Geburtsstadt Breslau. Du hast als Oberbürgermeister die Städtepartnerschaft begründet, was damals nicht einfach war. Davon hast du hier in einer Sendung erzählt. Kann man übrigens alles nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde. Ich muss die Adresse nochmal sagen, manche haben die schon wieder vergessen. wiesbadener-kulturgespräche.de. Der übrigens, Partnerschaftsverein Wiesbaden-Wrocław gibt es bis heute. Du bist Ehrenmitglied. Einmal war eine tolle Sängerin aus Polen eingeladen, die es dir angetan hatte, Megica. Deswegen lasse ich sie jetzt hier für dich singen, Achim Cisza, Silence. Achim, Helge, was möchtet ihr noch über den Blauen Salon erzählen? Liegt euch etwas ganz speziell am Herzen?
Tiefes Luft holen.
Großes Nachdenken.
Großes Nachdenken.
Nee, es hat sich, das liegt nicht an uns, aber ich habe den Eindruck, dass sich in Wiesbaden im kulturellen Bereich sehr vieles entwickelt hat, was es früher nicht gegeben hat. Oder nicht in dem Umfang gegeben hat, wie es das heute gibt. Das gilt insbesondere für die Privattheater, die es in der Stadt gibt. Und die haben sich mittlerweile ja auch vernetzt. Ja, das
ich wüsste
ist
gerne, was ich würde gerne, was Achim noch bei der Vergangenheit bleiben, bei diesen 21 Jahren.
Ach, die Vergangenheit.
Wenn alles gesagt worden ist, dann ist ja gut. Außerdem sage ich nochmal, es gibt wirklich viele blaue Stunden, die man sich alle anhören kann zu dem Thema.
Ja, wir haben auch, ich erinnere mich, ich habe, als ich Oberbürgermeister wurde in der Antrittsrede, ein paar Schwerpunkte genannt, wie ich die Dinge sehe, nennen wir es mal so. Und dann ging es um die Frage des Verhältnisses Kultur und Sport. Und da habe ich damals gesagt, dass für mich die Spieler des AC Mailand genauso wichtig sind wie die Künstler der Mailänder Scala. So, und das war bei uns, wir hatten ja auch, wir haben ja nicht nur das, was man unter Kunst allgemein versteht, Musik, Malerei, Bilder, sondern wir hatten auch Ballkünstler bei uns. Jürgen Klopp zum Beispiel war in dem kleinen Achimsrathaus in Biebrich in der Dieterstraße zusammen mit seinem damaligen Präsidenten und dem Herrn Heidel, interviewt durch Jörg Dahlmann. Also wir hatten eine kleine Sportshow in der Biebricher Dieterstraße.
Und jetzt möchte ich noch was sagen zu den 21 Jahren, nämlich danke, Achim. Ich spreche jetzt im Namen der Mitglieder des Blauen Salon und wir sagen dir ganz, ganz herzlich danke. Du bist ein so guter, was habe ich vorhin alles gesagt, Chef. Ich sage jetzt Chef in deiner Rolle. Du warst bei allem, was du getan hast, für uns exzellent vorbereitet. Du warst fürsorglich. Du warst ein richtig guter Herbergsvater. Das war alles toll und das werden wir nicht vergessen. Davon kannst du ausgehen. Ich frage euch jetzt nach der Bedeutung von Kulturclubs gerade heute, wo die Fragmentierung der Gesellschaft ein großes Thema unserer Zeit ist. Ich habe das überlegt, eigentlich müsste man so etwas wie den Blauen Salon heute gründen. Also wo sind die Räume, in denen man sich trifft und sich austauschen kann, sogenannte dritte Orte, also Orte, wo man nicht lebt oder arbeitet?
Ja, also ich weiß, dass es in Wiesbaden Menschen gibt, die über sowas nachdenken und auch schon einen Ort gefunden haben, wo was stattfinden könnte. Und vielleicht tauche ich da mal irgendwann wieder auf. Aber nicht mehr in der Dilltalstraße und nicht mehr so regelmäßig wie in der Vergangenheit. Und ansonsten, die meisten Leute kennen meine Telefonnummer, die werde ich auch nicht ändern. Und wenn es mal ganz richtig brennt, dann rufen die trotzdem an.
Also mal abgesehen vom Blauen Salon.
Ja.
Ich lebe ja in Biebrich jetzt auch schon seit 23, 24 Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass ich in einem solchen Ort wie Biebrich gerade in den letzten ein, zwei Jahren ganz viel getan hat. Dass sehr viele Konzepte erarbeitet werden, sehr viel ausprobiert wird, neue Räume gesucht und geschaffen werden. Das kann nicht auf Anhieb funktionieren, da muss man erstmal die Befindlichkeiten und die Interessen der Menschen erstmal raushören. Aber es ist ein, im Vergleich zu den früheren Jahren, habe ich heute
mehr Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, ob das das Nachbarschaftshaus ist, ob das das neue Kulturkaufhaus ist und. Und da sind ganz viele Leute beteiligt mit großem Engagement dabei. Da kann man nur sagen, und das gelingt nicht immer, da ist auch mal was und dann kann man sagen, nee, das ist nichts, das machen wir, dampfen wir wieder ein, dann kommt was Neues. Aber es ist Bewegung da.
Ja, das und zwar an Orten, wo man es gar nicht erwartet. Zum Beispiel der Kulturclub, der eben beim Friseur in der Armenruhstraße bei Clemens zu Hause ist. Oder im Schützenhof. Im Schützenhof findet Kabarett statt. Das hat es früher nie gegeben.
Wunderbar.
Sind das denn alles Initiativen von
auch von Privatleuten?
Von Privatleuten.
Ja, ja. Das ist eine Gemengelage.
Also von Privatleuten, von Gruppen, die sagen, ach, wir müssen mal hier was veranstalten.
Da wird irgendwo
und
ein
lass
Haus
uns doch mal was machen.
Saniert, steht leer, dann überlegt man, eben überlegen sich Leute, was macht man da, was könnte man da machen. Und dann so kommt eins zum anderen. Das ist zumindest der Eindruck, den ich als ganz normaler Bürger habe.
Und dann existiert etwas, was sich gut anlässt und dann sagen andere, ja, das ist ja prima.
Das könnten wir auch machen.
Das ist ja um die Ecke, das ist ja wunderbar, wir könnten ja sowas auch machen.
Und vor allen Dingen ist es wichtig für die älteren Leute, dass die rauskommen. Und ich glaube, dass man in so einem Stadtteil, also in einem kleineren Umfang, sehr viel besser die Menschen erreichen kann. Ja, dass man dann sagen kann, hör mal zu, komm doch mal zu uns. Und
sind das Kulturclubs im weiteren Sinn oder Nachbarschaftsvereine? Was ist das?
Alles.
Aber mit Schwerpunkt Kultur.
Mit Schwerpunkt, ja.
Und das hat den Vorteil, man muss nicht in die... Wir reden jetzt ein bisschen über Biebrich, weil wir... Also ich habe ein alter Biebricher bin und sie jetzt schon lange in Biebrich ist. Man muss nicht in die Stadt. Man muss nicht sein Auto bewegen, sein Fahrrad, da ist man eh zu alt, dass man auf dem Fahrrad so geht, sondern man kann fußläufig diese Orte erreichen und kommt auch wieder sicher nach Hause.
Und es wäre ein Modell für andere Bezirke auch.
Absolut.
Andere Stadtteile.
Wenn man allein betrachtet, was in Sonnenberg, die Burgfestspiele, das in jedem Stadtteil ist plötzlich ein kulturelles Pflänzchen, das immer größer wird.
Wir haben uns gerade vor kurzem darüber unterhalten. Früher gab es Orte, wo man sich regelmäßig mit Gleichgesinnten traf und die Nächte durchmachte oder die halbe Nacht und aß und trank und über die Welt philosophierte. Man traf sich zum Beispiel immer sonntags im Rheingold. Erinnerst du dich?
Ja.
Du warst auch dabei, ja?
Ich durfte noch, als das schon in den letzten Zügen war sozusagen, das habe ich noch mitbekommen. Und dann war Marcello angesagt, Taunusstraße.
Und du erinnerst dich an einen alten Freund, der übrigens auch ausgestellt hat, also er war schon gestorben, aber seine Sachen wurden ausgestellt im Blauen Salon, nämlich Volker Kriegel.
Richtig, ja.
Und hier das passende Stück dazu. Volker Kriegel spielt Rheingold.
Ja, da war ich auch Stammgast.
Tempi passati. Und jetzt 80 Jahre alt, zur Ruhe setzen. Keine attraktive Aussicht. Achim Helge. Achim, du hast gerade gesagt, du wolltest dich jetzt mehr einmischen. Klingt gut. Debatten führen, aktuell zum Thema Palasthotel zusammen mit Jörg Jordan. Gemeinsam streiten für die Stadt, wie schon vor mehr als 50 Jahren. Was willst du denn sonst noch machen? Was schwebt dir denn vor?
Ich habe ja das Glück, dass immer bestimmte Probleme, die schwimmen auf mich zu. Dann kann ich mich ducken, dann sind sie vielleicht über mich hinweggegangen, aber in der Regel ducke ich mich nicht, sondern halte an und dann, wenn ich es für wichtig halte, dann findet man auch Gleichgesinnte, mit denen man was unternehmen kann. Und in der Stadt muss man sich immer, also jeder Bürger hat eigentlich die Aufgabe, sich einzumischen. Sonst darf er sich nicht beschweren, wenn er es nicht tut, dass es an ihm vorbeiläuft. Und da bin ich selber gespannt, was jetzt kommt. Ich werde mit Sicherheit nicht im Schaukelstuhl eine Pfeife, eine Wasserpfeife rauchen.
Das könnte man sich mit der blühendsten Fantasie nicht vorstellen. Hast du gesagt, die Dinge schwimmen auf dich zu oder die Probleme?
Nee, alles. Probleme und auch fröhliche Geschichten. Man muss nur aufmerksam sein. Dann merkt man, dass man auch mit 80 oder noch älter eine ganze Menge noch mitteilen kann und mit erledigen kann und mit beeinflussen kann. Da halte ich es immer mit meinem Oberbürgermeisterkollegen Rudi Schmidt, der jetzt im Januar 97 Jahre alt wird und nur noch eingeschränkt, also im Kopf komplett klar, aber die Füße wollen nicht mehr so, wie es soll. Das kann ich nachempfinden. Aber der auch immer noch dabei ist, ja. Der ist im Theater, der diskutiert und ist bei einer anderen Gruppe, die ich auch mal gegründet habe, bei der ich auch noch dabei bin und bleibe. Das sind die Juxos. Das sind die jung gebliebenen Sozialdemokraten, die sich regelmäßig treffen und bei der die Voraussetzung ist, man darf kein Amt haben und keins mehr anstreben. Und das ist bei mir mittlerweile soweit.
Ich erinnere an den Zaubersatz, den André Heller mal zu mir gesagt hat. Die Arbeit wird sie finden.
Ja.
Und mich hat sie gefunden in Form von Blaue Stunde auf Radio Rheinwelle.
Ja. Helge, hast du... Ja, den Faden nehme ich auf. Ich werde mit Sicherheit auch nicht zu Hause hinter dem Ofen sitzen und nichts tun. Es wird eine Tür aufgehen. Da gehe ich dann durch. So war das schon sehr oft in meinem Leben. Das Gleiche, was eben Achim auch so mit anderen Worten beschrieben hat oder du auch. Aber es muss mir Spaß machen. Ohne das geht es nicht.
Unbedingt.
Ja. Also nur etwas tun um des Tuns willen, das wäre mir zu langweilig.
Aber hast du schon etwas, so wie es so schön auf Neudeutsch heißt, angedacht?
Ja, ich habe angedacht, dass ich mir jemanden suche, wo ich Privatunterricht nehmen kann, zum Beispiel wie man Podcast macht, wie man Videos schneidet und solche Geschichten. Das würde mir auch Spaß machen. Mal schauen.
Achim, du hast folgenden Satz gesagt, man muss mehr aus der Stadt machen. Da werden dir viele beipflichten. Die Frage ist nur, was und wie? Wo sind die Ideen, die Konzepte?
Also, es könnte ja tatsächlich mal passieren, dass aus dem Rathaus mich jemand um Rat fragt. Den würde ich denen auch geben. Aber jetzt nicht über die Radiowelle.
Du sagst mir nichts dazu, also keinen anderen Satz. Man muss mehr aus der Stadt machen. Also das finde ich jetzt
enttäuschend.
Das heißt,
der alte Sack fängt jetzt schon wieder an herumzukritzeln, wir uns doch solche Mühe geben. Nein, ich weiß schon, was schief läuft und das würde ich den Verantwortlichen auch gerne selber sagen.
Ja, aber in welche Richtung? Also du kannst uns jetzt nicht so enttäuschen, wir möchten jetzt eine Antwort
von
dir.
Ich habe den Eindruck, dass viel zu wenig kommuniziert wird, warum man was tut. Und es ist auch unheimlich schrecklich, also ich bin auch mit den neuen Medien nicht so besonders vertraut, aber ein bisschen schon, und lese dann zum Beispiel auf Facebook die Kommentare. Das ist ja teilweise widerlich, das Ausmaß an Ungebildetsein oder Bösartigkeit, und dem muss man eigentlich etwas entgegensetzen, sonst haben wir irgendwann wieder eine Situation, von der wir geglaubt haben, dass sie nie wieder kommen würde. Und da habe ich echt Sorgen, dass hier in der Republik etwas in die falsche Richtung läuft. Und wenn ich da einen Beitrag dazu leisten kann, dann mache ich das gerne.
Prima, dann wissen wir schon mal, in welche Richtung das geht, was du dir so denkst, und Einzelheiten werden wir dann später erfahren.
Ja, ich werde auch meinen alten Mitstreiter Gerhard Strauch, den Anwalt der Entrechteten, in Zukunft wieder stärker unterstützen. Wir haben ein paar Initiativen zusammen betrieben und jetzt habe ich gerade gesehen, dass er sich darum bemüht, eine Debatte zu eröffnen, ob es wirklich so vernünftig ist, dass hier in Wiesbaden militärische Zentralen eingerichtet werden, die steuern den Einsatz von Raketen in Europa gegen wen auch immer. Und damit Wiesbaden eigentlich zum Erstschlagsziel machen. Da im Rathaus bisher darüber nicht diskutiert wird, finde ich sehr schön, dass Gerhard Strauch mit seinen Mitstreitern das beginnt. Und ich habe ihm gesagt, wenn er Hilfe braucht, helfe ich ihm gerne.
In Kürze stehen die Wahlen zum Oberbürgermeister an. Frage an den Ex-OB. Wie wichtig sollte einem Kandidaten die Kultur sein?
Das gehört ja zu den wenigen, also zu den wenigen Dingen, wo die Stadt auch ziemlich unabhängig ist. Unabhängig, das heißt, das zu machen, was sie für richtig hält. Und das ist nicht nur das Theater zu fördern, sondern diese ganze Breite des Wiesbadener Kulturangebots braucht genau die gleiche Unterstützung wie das Staatstheater. Und das muss sich durchsetzen. Und wenn das stattfindet, dann ist mir nicht bange. Wobei man dazu sagen muss, der Oberbürgermeister, auch wenn er direkt gewählt ist, hat ja ein Problem, dass er für alles, was er tun will, eine Zustimmung nicht nur des Magistrats, sondern auch des Parlaments braucht. Und da wünsche ich dem, der gewählt wird, dass er die auch in Zukunft finden wird.
Wir haben im Februar eine blaue Stunde. Da werden die Oberbürgermeisterkandidaten erzählen, was sie für Wiesbaden tun wollen in Sachen Kultur. Gut. Im Februar.
Oh, das wird eine große Runde werden, denke ich.
Nein, die im Kulturbeirat vertreten sind von diesen Parteien.
Okay.
Und das war's für heute. Das Gespräch können Sie gerne nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde. Ich sage nochmal die Adresse wiesbadener-kulturgespräche.de. Ich danke meinen Gästen für diese gemeinsame Blaue Stunde, eine Sendung des Wiesbadener Kulturclubs Blauer Salon. Es war die letzte. Danke Achim, danke Helge.
Danke Jutta.
Die Blaue Stunde bleibt Ihnen aber erhalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Sendung gibt es am Montag, den 13. Januar um 18 Uhr. Gast wird dann der Kulturdezernent von Wiesbaden, Hendrik Schmehl, sein. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song von Ulrich Tukur und wünscht allerseits guten Rutsch ins neue Jahr 2025.